Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Hallo und herzlich willkommen, sagt heute Susanne Steiger im Podcast von der Hund. Und ich begrüße heute hier Jochen Bendel, der sich eigentlich auch selbst hätte ankündigen können. Schließlich bist du ja Profimoderator, Jochen. Und damit hat ja eigentlich in Sachen Hund bei dir auch mehr oder weniger alles angefangen, ja, oder?
Also eigentlich auch Moderator, ja, stimmt. Also das, ich finde so Berufsbezeichnungen sowieso irgendwie verwirrend. Aber ich bin natürlich auch Moderator, aber ich bin natürlich auch Hundetrainer, Buchautor und das macht alles Spaß und ist schön. Aber Moderator war ich tatsächlich zuerst, ja, das stimmt.
Wir kennen uns tatsächlich auch aus Haustier sucht Herz.
Genau, erzähl mal.
Du hast in einer Sendung meine Paula vorgestellt, ganz frisch im Tierheim München, bevor ich sie zum Glück zu mir geholt habe. Und dann habt ihr uns mit Paula auch zu Hause besucht.
Das war sogar die erste Staffel, Susanne, ne? Das war die erste Staffel und du hattest eine Hündin aus dem Tierschutz, die so ein bisschen unsicher war. Ich erinnere mich noch total gut. Und wir haben dich dann so dabei begleitet, wie dies so die erste Zeit bei euch zu Hause war. Und es war total spannend und schön zu erleben, wie die Kleine so langsam immer mehr ihren Panzer abgelegt hat und so ein bisschen aus der Deckung gekommen ist. Ne? War toll.
Jochen, sag mal, wie bist du eigentlich auf den Hund gekommen? Oder besser, die Hunde?
Ich hatte immer schon Hunde. Meinen ersten Hund hatten meine, mit dem ich groß geworden bin, war der Hund meiner Großeltern, die Chica. Das war eine größere Hündin und die lebte bei meinen Großeltern zusammen in einem wunderschönen Haus mit Garten und mit der bin ich als Baby quasi schon aufgewachsen. Es war ein Airedale-Terrier-Mädchen und das war so mein Nanny-Dog. Also die war immer an meiner Seite, hat auf mich aufgepasst und es gibt so ganz süße Kinderfotos von mir. Ich habe immer mehr so einen Besen geschnappt. Das Besen fand ich total faszinierend, so als 2-3-Jähriger. Und bin immer mit so Besen rum und habe diese Besen einmal durch die Gegend gezogen. Und die Chica ist immer hinter mir hergelatscht und stand neben mir und hat mich beobachtet und hat immer genau aufgepasst, dass ich nicht abhaue. Und so kam quasi ja meine Liebe oder meine Gewöhnung, Sozialisierung mit Hund, muss man ja eigentlich sagen. Bin quasi mit Hund sozialisiert worden, hatte dann auch mit meinen Eltern meinen ersten eigenen Hund, sage ich mal, um den sich meine Mutter allerdings am meisten gekümmert hat, so wie das in den meisten Familien ist. Das war ein Basset. Und als ich dann nach München gezogen bin, hatte ich einen Hund aus dem Tierschutz und dann hatte ich aber eine ganz lange Zeit gar keine Hunde mehr, einfach weil ich wahnsinnig viel unterwegs war und viel gearbeitet habe und es einfach nicht ging und es war einfach nicht die Zeit. Und erst durch eine Freundin, die einen Mops hatte, den ich gedoxittet habe, bin ich auf den Mops gekommen. Also ich war nie Mops-Fan, muss ich sagen. Mops war nie so der Hund für mich. Ich war immer eher so der kleine, struppige, der irgendwie aus Spanien kam oder Italien oder so. Und plötzlich hatte meine Freundin einen Mops. Und ich so, was willst du denn mit Mops? Das ist total doof. Die röcheln doch immer so und haben so Klubschaugen. Und sie kam mal mit dem genauen Gegenmodell. Der röchelte nicht und hatte keine Klubschaugen. War wahnsinnig süßes, aufgewecktes Kerlchen. Und der saß plötzlich bei mir auf der Couch, während sie im Büro war. Und irgendwie hatte ich mich so ein bisschen schockverliebt in den. Und als sie dann quasi keine Unterstützung mehr brauchte, war ich echt so ein bisschen allein und dachte mir, ach, ein Hund wäre doch ganz schön. Und fing dann an, so ein bisschen zu gucken. Und plötzlich, weiß der, wie das ist, ruft der einen den anderen an. Und dann hatte ich irgendwie eine Kollegin aus dem Tierschutz dran, die sagte, du, da ist ein Möpschen, der ist wieder abgegeben worden, der ist schon über 6 Monate alt. Nimm doch den. Und da habe ich gesagt, ja gut, okay, wenn der gerade da ist, dann nehme ich den. Und so kam der Gizmo in mein Leben. Ja. Und erst später, als ich Matthias kennengelernt habe und wir zusammengezogen sind, das war dann so 3 Jahre später, haben wir noch eine Hündin zu uns genommen. Wir haben ja so ein bisschen weibliches Chi gebraucht in unserem Männerhaushalt. Und das war auch irgendwie ganz toll, weil die kommt aus einem ganz tollen Projekt von einer Sozialpädagogin. Das ist eine Kollegin von meinem Mann, der ist ja auch Sozialpädagoge und Hundetrainer. Und die hat einen großen Bauernhof und Pflegekinder, die aus Familien kommen, in denen sie Gewalt erlebt haben. Also häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und die leben bei ihr, diese Kinder, die sind zwischen 1 Jahr und 8 Jahre alt und diese Kinder, die haben alle so einen Panzer um sich rum. Ne? Die sind wie Versteiner, die können Emotionen ganz schwer zulassen und diese Sozialpädagogin mit ihrem Mann dort, die züchtet Labrador-Retriever und so ein bisschen auch in diese, als ich würde mal sagen, als Therapiehund und als Türöffner. Und die Kinder sind schon ganz früh immer in die Pflege und, sage ich mal, auch in das Miteinander mit den Hunden quasi eingebunden. Die füttern die und führen die aus und beschäftigen sich mit denen. Und wenn dann natürlich einmal im Jahr so ein Wurf dann kommt und man sieht, wie plötzlich Kinder, die voller Glück strahlen, diese kleinen Welpen auf dem Arm durch die Gegend schleppen und zum ersten Mal wieder Gefühle und Emotionen zeigen, da geht einem schon das Herz auf. Und das Projekt haben wir sehr stark unterstützt, übrigens auch mit einer Fernsehsendung, und haben dann da unsere Hündin aufgenommen. Ja, so sind wir eine Hundefamilie geworden, und das ist echt, ja.
Nun, den meisten genügt ja eigentlich, dass sie einen Hund haben. Wie bist du denn dann eigentlich zur Sendung Haustier sucht Herz gekommen und dann auch noch Hundetrainer geworden?
Naja, also da bist du indirekt nicht dran schuld, aber du warst bei der ersten Staffel, also bei Haustier sucht Herz, muss ich sagen, ich habe immer eine Fernsehsendung machen wollen, die sich um Tiere, Haustiere, um Hunde kümmert, die so übersehen werden. Ne? Ich meine, wir wollen ja immer alle süße kleine Welpen und Hunde aus dem Tierschutz, die ganz putzig sind und so, aber in jedem Tierheim sitzen auch so Kandidaten, die ständig übersehen werden, ne? Die sich ganz hinten im Zwinger verkriechen, wenn Besuchstag ist, weil sie so gestresst sind und das gar nicht aushalten, vielleicht wieder enttäuscht zu werden, ja. Oder welche, die vor Freude und Emotionen, weil sie einfach so, sage ich mal, niedrigschwellig sind, ne, gegen die Gitterstäbe springen und bellen, und dann sagen die Leute, oh Gott, der ist ja so aggressiv, nee, da gehen wir schnell weiter. Oder vielleicht Hunde, die einfach die falsche Fellfarbe haben, weil sie schwarz sind, ja. Die sitzen da Jahr um Jahr im Tierheim und haben niemanden, der quasi bereit ist, sie aufzunehmen. Und um die wollte ich mich kümmern. Und es gibt eine Sendung in Großbritannien, Paul O'Grady, For the Love of Dogs. Das war immer so mein großes Vorbild. Und irgendwie bin ich dazu gekommen, diese Sendung moderieren zu dürfen. Haustier sucht Herz. Und bei der ersten Staffel, jeden Tag, waren im anderen Tierheim, habe ich mich natürlich mit Hunden beschäftigt und habe bitterlich geweint, ganz oft mit meinem Team abends, weil ich diesen Druck, ich kannte das gar nicht so. Und ich habe nicht gewusst, was für ein emotional belastender Job Tierschutz ist. Ich bewundere auch alle Leute, alle Menschen, die da in den Tierheimen arbeiten, jeden Tag, oft auch ehrenamtlich und so, wie die das aushalten. Ne? Weil man will ja, ich kann das verstehen, irgendwann mal einfach alle in den Arm nehmen und sagen, ihr könnt alle bei mir einziehen. Und ich habe immer mit meinem Mann telefoniert und er hat gesagt, du Matti, ich habe wieder einen Hund. Oh Gott, das ist ein Schäferhund, der ist 7 Jahre alt und der ist so toll und der braucht mich und ich habe das gesehen. Und der war richtig cool. Mein Mann hat immer gesagt, ja Jochen, verstehe ich alles und kannst du machen. Bring mit, hat er gesagt, bring alles mit, was du mitbringen willst. Und am Ende vom Telefonat hat er dann zu mir gesagt, ach so, kurz bevor du auflegst, eine Frage habe ich noch, wieso Columbo, ne, Inspektor Columbo, eine Frage hätte ich noch. Ich so, ja, dieser Bauernhof, den du jetzt gekauft hast, wo wir wohnen, mit diesen ganzen Hunden, die du adoptierst, wo ist der? Und da habe ich so geschnallt, okay, gut, ja, ich kann nicht alle Tiere retten, ist okay, wir haben ja auch schon 2 Hunde, aber ich kann zumindest versuchen, die zu vermitteln. Und als dann die Staffel zu Ende war, habe ich mit meinem Team zusammengesessen und habe gesagt, wisst ihr, ich habe eine Erfahrung mitgenommen. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich wichtig, diesen Tieren eine Stimme zu geben. Und das schafft man, wenn man sie sehr persönlich vorstellt und ihnen eine Persönlichkeit gibt und viel über sie empathisch erzählt. Und diese vielen Profis, die ich getroffen habe, die mir diese Tiere vorgestellt haben, die Hunde, ne, die haben oft aber in so einer Sprache gesprochen, die ich nicht verstanden habe. Ich dachte, was hat er denn für ein Problemchen, warum funktioniert es denn nicht? Und dann hat der Kollege gesagt, naja, der hat halt ein Nähdistanzproblem, da müssen wir nochmal näher drauf schauen, da müssen wir einfach nochmal gucken. Und ne, das habe ich so gar nicht, ich habe immer, wovon spricht der eigentlich, ne? Und ja, dann haben meine Kollegen, mein Fernsehteam gesagt, ja Jochen, dann musst du Hundetrainer werden. Wenn du Hunde besser verstehen willst, dann musst du eine Ausbildung machen. Und das war der Startschuss. Ich habe dann mir ein Jahr freigenommen, ein Sabbatical, und habe eine 11-monatige Ausbildung gemacht in der Hundeschule in München bei Freude am Hund. Jeden Tag, 6 Tage die Woche.
Warst also immer mit dabei bei Trainings?
Bei Wind und Wetter, genau. Und das hat mein Leben einfach verändert, weil ich wirklich angefangen habe, einen Blick für Hunde zu bekommen und für Menschen vor allen Dingen zu bekommen, was noch viel cooler war. Ich meine, Menschen interessieren mich sowieso, das ist der Moderatorjob, das gehört einfach dazu. Aber das in Verbindung mit dem Hund zu bringen und jo, und auch weil ich einfach so, weißt du, das Tolle war, ich habe ja viele Fehler auch selber gemacht, ja. Mhm. Und als Hundepapa, ich habe eigentlich alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und während meiner Ausbildung habe ich halt nochmal so einen anderen Blick da drauf bekommen. Und das ist total lustig. Ich bin nach Hause gekommen und habe meinen Hund angeguckt, der hat mich angeguckt und ich habe immer so diese Sprechblase gesehen über seinem Kopf, wo er gesagt hat, naja, hätte ich dir gleich sagen können, dass das scheiße war, was du damals mit dem Leinenruck bei mir ausprobiert hast. Na, jetzt weißt du es ja besser. Und ich so, ja, sorry, tut mir leid, so war das. Und so fing alles an und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich immer mehr Sendungen gemacht zum Thema Hund. Und habe auch...
Ja, nicht nur das. Du hast ja nicht nur Sendungen gemacht. Du hast ja dann auch schon ein Buch geschrieben.
Ja, das war so... Also erstmal habe ich mit Kate Kitchenham zusammen, einer ganz tollen Kollegin, 2 Jahre lang eine Welpensendung gemacht, wo wir Menschen mit Welpen begleitet haben. Und dann habe ich mit meinem Mann zusammen eine Sendung gemacht, wo wir Menschen begleitet haben, ein halbes Jahr lang, sag ich mal, realistisch, was kann man machen mit Training, wenn der Hund schon so kurz vor der Abgabe steht. Das war auch ein spannendes Experiment. Ja, und dann hatte ich diese ganzen Erfahrungen und Geschichten und auch meine Arbeit in der Hundeschule. Ich habe dann mittlerweile 2 Tage die Woche fest da gearbeitet in der Hundeschule, was ich heute auch noch mache. Also da war es dann plötzlich so, dass ich mir gedacht habe, wow, ich habe irgendwie so viele Geschichten und irgendwie so viel Eigenes erlebt in den letzten 3, 4 Jahren. Ich könnte eigentlich ein Buch drüber schreiben. Und ich hatte so 2 Themen, die mich immer schon vom Anfang meiner Ausbildung total fasziniert haben in der Mensch-Hund-Beziehung. Das war nämlich das Thema Bindung und das Thema Spiegelung. Also das sind so meine Steckenpferde gewesen. Und davon handelt auch mein erstes Buch. Ich wollte so einen Bindungsratgeber schreiben für Leute, die einen Hund haben. Einfach um mal zu sagen, was ist Bindung eigentlich? Was bedeutet das? Wo kommt es her? Und weil ich nicht alles selber schreiben wollte, habe ich mir natürlich, erklären konnte, habe ich mir natürlich für die fachlichen, wissenschaftlichen Themen einfach Kollegen mit dazu geholt, die ich interviewt habe für dieses Buch und die diese Vivo-Seite, also diese Wissenschaft im Grunde mir erklärt haben. Und alles andere habe ich dann quasi selbst
aus deinem Erfahrungsschatz geschöpft.
Ja, also es ist so ein bisschen autobiografisch natürlich auch. Das mache ich gern, weil ich eben der Meinung bin, dass ich habe das ja selber auch so erlebt und ich nehme mich da gar nicht selber aus. Weißt, ich habe von Bindung früher selber keine Ahnung gehabt mit dem Gizmo oder mit unserem Hund am Anfang, ja, und habe selber irgendwie rumgewurstelt und Zeug gemacht und habe halt irgendwie ganz schnell festgestellt im Laufe meiner Arbeit, dass Bindung ja viel, viel mehr bedeutet als eigentlich nur Gassi gehen und schmusen und auf der Couch liegen und mit dem Hund irgendwie schön nett reden, sondern ich habe versucht, dieses komplexe Thema Bindung, wie in der menschlichen Beziehung auch, zu vereinfachen, habe so ein 5-Säulen-Programm entwickelt. Und draufgekommen bin ich eigentlich, Susanne, und das ist eigentlich das Krasse, ich habe ein Buch gelesen von Katharina Schmidt. Das ist ein Buch über Attachment Parenting. Ja, also ein Buch, das davon handelt, wie man mit einem Säugling Bindung aufbaut. Und immer wenn ich das Wort Baby gegen Hund ausgetauscht habe, hat ja ganz viel gepasst. Also das ist, ne, diese menschliche Komponente, ne, und diese Hundekomponente, da gibt's halt ganz viele Parallelen. Und ich habe dann später nochmal recherchiert und habe mit Adam Miklosi gesprochen. Er ist ja ungarischer Ethnologe und einer der weltweit führenden Verhaltensforscher, wenn es um Mensch-Hund-Beziehungen geht. Und der hat er mir gesagt, in seinem Buch irgendwie Anfang der 90er, in diesem Buch Evolution, Cognition and Behavior geschrieben, dass die Beziehung zwischen Hund und Mensch ja entweder immer, sage ich mal, als lupomorphes oder babymorphes Modell geschildert wird. Also im ersten Fall, also im lupomorphen Modell, da wird die Familie als Rudel mit stark ausgeprägtem, sage ich jetzt mal, dominant subordinierten Beziehungen und der Mensch als Leittier betrachtet. Und mittlerweile sind aber diese Ansichten schon wissenschaftlich überholt, dass es quasi so eine menschliche Wolfsgemeinschaft gibt. Ne? Das ist leider nicht mehr so. Also es kann schon sein, dass der Papa der Leithammel ist in der Familie, aber die Mama kümmert sich ja dann doch meistens um den Hund die Woche über. Ne? Und auch wenn man gerne der mit dem Wolf tanzt oder so anschaut, ne, oder Wolverine oder so, oder was weiß ich, Modest Mussorgsky, der Peter und der Wolf zum Einschlafen hört. Ein Dackel weiß halt eben, dass er kein Wolf ist und er weiß auch, dass der Mensch kein Hund ist. Ne? Und deshalb tanzt er auch noch lange nicht einfach so nach der Pfeife oder muss nach der Pfeife eines Menschen tanzen. Und deshalb ist dieses Babymorphe-Modell, dass wir dann sagen, Kinder, also Hunde wohnen ja eigentlich, sage ich mal, bei uns als Partner in der Familie mit Kinderrechten, ne, und auch kognitiv, man heute weiß aus der Wissenschaft, dass Hunde eben schon auch so die geistige Intelligenz eines Vierjährigen oder Dreijährigen haben. Man hat ja früher gesagt Zweijähriger, man ist aber in der Wissenschaft heute schon so weit und sagt Vier- bis Fünfjähriger, einfach weil ja, sag ich mal, dieses Fast Mapping, was Hunde machen, auch bei Vier- bis Fünfjährigen noch vorkommt, also wenn es ums Lernverhalten geht. Und das ist jetzt schon so theoretisch, ne, aber dieses Thema mit dem Kind und dieses Buch über diese Kinder, wie ich mit meinem Baby großziehe und dieses, wie ich da Bindung erreiche im Menschlichen von Katharina Schmidt eben, wenn es ums Attachment Parenting geht und dieses Thema mit dem Hund, da gab es so viele Parallelen, dass ich gesagt habe, das ist so inspirierend, ich schreibe da einfach mal ein Buch drüber. Und so ist dieses Buch Das Wunder der Bindung entstanden mit 5 Säulen. Soll ich kurz erzählen, worum es da geht? Findest du spannend oder nicht so spannend?
Ich würde sagen, die 5 Säulen können das wir reicht, uns dann ne? angucken.
Ja, kann man lesen. Aber das genau. ist so genau, sollte man lesen, weil man schon viel darüber erfährt, wie man eben die Bindung zu seinem Hund erneuert, auffrischt, festigt oder überhaupt erst beginnt aufzubauen. So bin ich zum Schreiben gekommen und das macht wahnsinnig viel Spaß.
Du hast ja schon vorher erwähnt, du hast ja mit deinen Hunden auch das eine oder andere vielleicht nicht ganz so richtig gemacht. Ja. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, ey, das habe ich verbockt? Und jetzt habe ich quasi in meinem Leben bis jetzt schon viel dran gearbeitet und habe dann doch noch was ändern können. Weil ich glaube, das ist immer so das Thema, dass viele sagen, Mensch, ja, da habe ich jetzt was verbockt, aber schaffe ich ja eh nicht mehr, das wieder gerade zu biegen.
Also ich habe echt auch so ein paar Themen mit meinen Hunden und ich weiß ganz am Anfang, als die Khaleesi, der Labrador, zu uns gekommen ist, da war so der Moment, glaube ich, wo ich irgendwie angefangen habe, mit der mit dem Tennisball darum zu experimentieren. Die hat halt wahnsinnig gerne apportiert. Ich habe das aber überhaupt nicht so geschnallt, dass sie als Labrador natürlich Apportiergenetik besitzt und ich mit ihr hätte apportieren üben sollen, ja, sage ich jetzt mal, oder können. Aber ich habe einfach Bällchen geworfen, weil ich dachte, ich kann sie da super auslasten. Und es hat ihr auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, wir waren im Englischen Garten und ich habe die mit dem Tennisball über den Eisbach gejagt. Und dann ist sie da rüber und dann ist sie da durchgeschwommen, hat den Ball gebracht und die Touris haben Fotos gemacht und geklatscht. Und ich habe mich da so toll gefühlt und ihre Pupillen sind immer größer geworden und größer geworden und größer geworden und am Ende habe ich mir einfach so einen Balljunkie rangezogen. Und mittlerweile, also es war irgendwann mal so, und das ist heute übrigens immer noch so, sie ist jetzt 6, 7 Jahre alt, wenn ich dir ein Stück Wurst hinhalte, Leberkäse, sage ich mal, und einen Tennisball, die wird sich immer für den Tennisball entscheiden. Immer, sie wird immer zuerst zum Tennisball gehen. Und als ich in meiner Ausbildung dann ein paar Jahre später sag ich mal, an diese Thematik auch eingestiegen bin und mir mal angeschaut habe, was dieses sinnlose Ballwerfen mit manchen Hunden, nicht mit allen, aber doch mit vielen Hunden, die so eine Tendenz dazu haben, machen kann. Das war schon krass, ne? Dass man halt einfach merkt, naja, das Bällchenwerfen Hunde wirklich in so eine, sag ich mal, Jagdsequenz bringen, wo sie einfach so einen hohen Adrenalinspiegel haben und das am Ende mit dem Dopamin, was da noch dazu kommt, dass das so süchtig macht, ne? Und dass Hunde eigentlich dann immer so einen hohen Cortisolspiegel haben, wenn das Adrenalin so hoch ist und man die nicht beruhigt, sondern eher aufputscht, das wusste ich damals nicht. Das weiß man aber heute, das ist wissenschaftlich bewiesen und da kann man heute nicht sagen, nee, das ist aber Quatsch, sondern das ist so Hunde, die da eine Tendenz dazu haben, die gerne so hetzen, ne, oder so Sachen bringen, die spult man da wahnsinnig hoch und das ist wie wenn man nach der Disco morgens 7 nach Hause kommt und im Bett liegt, man ist todmüde, aber das Herz bumpert und im Schädel pocht, man ist einfach total angespannt. Das war, sowas habe ich zum Beispiel mit ihr gemacht. Und ich habe aber dann danach angefangen, das total umzulenken. Ich habe sie dann auf Entzug gesetzt und es gab überhaupt keine Bälle mehr. Das ist ganz wichtig. Und ich bin mit ihr quasi dann ins Apportieren gegangen. Ich habe einfach mit ihr wirklich sauber apportieren, aufgebaut und habe das mit ihr dann durchgezogen. Das liebt sie. Sie trägt auch immer gerne Sachen durch die Gegend. Und sie ist halt ein Retriever durch und durch. Und sie ist auch so ein bisschen unsicher manchmal in Situationen. Und da hilft ihr das immer gleich, was ins Maul zu nehmen. Und durch die Gegend hat sie einen Job einfach so. Und nur im Training, wenn ich mit ihr Sachen auftrainieren will und so, und sie nochmal wirklich belohnen möchte, kann ich den Ball einsetzen. Den habe ich dann auch in der Tasche. Das mache ich vielleicht 2-mal im Jahr, aber nur in besonderen Situationen, um diese Verknüpfung nochmal dicht hinzukriegen oder sie nochmal, ne, wirklich da nochmal rauszuholen. Das kann man beim Rückruf mit ihr super üben nochmal, ja. Aber so, dass ich den sinnlos schmeiße nur noch und mit so einer Ballschleuder noch da durch die Gegend laufe, wie ich das früher gemacht habe, das mache ich nicht mehr. Das habe ich gelernt und das habe ich auch verbockt, muss ich ehrlich sagen, das war meine Schuld. Und dass sie heute, wie gesagt, Leberkäse, also Tennisball vor Leberkäse, das muss man echt schon mal schaffen. Also ich habe die schon ganz schön gestresst.
Absolut, damals. Aber du hast es hingekriegt und hast sie halt eine andere Aufgabe gegeben. Ne? Also du hast sozusagen eine andere Beschäftigung gefunden, die sie nicht so hoch pusht, aber trotzdem, ich sag jetzt mal, auslastet. Ne? Das ist ja eigentlich das Wichtige, was man möchte, was man gerne möchte, dass der Hund zufrieden ist und glücklich ist, weil er eine Aufgabe hatte und was tun konnte. Und die möglichst, ja, gesundheitsschonend für beide Seiten. Ne?
Ist ja auch so, weißt du, das Ding ist halt auch, ja klar, Mann, ich verstehe ja auch viele Leute, ne? Guck mal, du hast einen Hund, der muss immer raus und du hast halt nicht jeden Tag 3 Stunden und dann hast du halt ein schlechtes Gewissen und dann denkst du dir, ach, kaufe ich mir halt diese komische Ballschleuder, da kann ich das Ding schön weit bollern und vielleicht, das macht sie dann schön müde oder das ist ja gut für einen Hund, dann rennt der viel und so. Man weiß das ja nicht, dass das eigentlich eher kontraproduktiv ist, so. Und ich finde auch einmal bei Bällchen schmeißen auch nicht gleich böse, 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 aber die Dosis macht das Gift, das ist es halt einfach immer und jetzt mal ehrlich, man kann eigentlich aus den eigenen Fehlern am besten lernen und das habe ich da gemacht und das war halt wirklich so, ne? Also das war so ein Thema, wenn ich da heute zurückgucke, muss ich sagen, ja, das war richtig scheiße. Also
das, ja, aber das kannst du natürlich auch super, ich sage ich jetzt mal, nutzen, um, wenn du in der Hundeschule jemanden unterrichtest, das sozusagen mit denen auch zu thematisieren. Das macht dich natürlich viel nahbarer, ja, wenn man weiß, ey, der Trainer macht auch nicht alles richtig.
Ja. Du, ich weiß, ich hatte mit dem Gizmo ganz am Anfang, als der zu mir kam, der hat immer an der Leine so gezogen, ja. Und da bin ich zum Hundetrainer gegangen. Da habe ich so eine Einzelstunde genommen. Ja, und da hat der mir den Leinenruck erklärt, ja. Und der hat das bestimmt auch gut gemacht. Also ich, ne, so wie er mir das erklärt hat, das hatte für mich alles einen Sinn. Den Hund so ein bisschen aus seinem stoischen Verhalten da rausholen und dann so ein bisschen, ne, so mit so einem Impuls quasi wieder auf mich zurichten und dann mit ihm. Aber du, das, ich merke das heute auch, das ist so schwierig, das wirklich zielgenau, auch wohldosiert, nicht zu stark zu setzen, ja, mit dem Hund am Halsband, der auch noch zieht und so. Also ich bin heute der Meinung, ich lehne das komplett ab. Das ist jetzt was, wo ich sage, das ist oller Scheiß, das hat man vor 20 Jahren gemacht, das muss man wirklich nicht mehr mit dem Leinenruck arbeiten, weil das Problem vom Leinenruck, es ist nicht so, dass der nicht funktioniert, ne, aber der funktioniert halt nur, wenn er, und das ist ja bei Strafe wie bei Belohnung genauso, gut getimt ist, das Timing muss halt so exakt stimmen und das können wir nicht, das kann kein Laie, das kann ich nicht mit meinem Hund. Deshalb sehe ich die Leute immer mit ihrem Hund am Leinenruck da arbeiten, auf der Straße fliegt der halbe Hund durch die Luft, ja. Das ist viel zu intensiv und das ist kontraproduktiv und deshalb vergessen wir sowas am besten gleich und sagen, hey, dann lass uns doch lieber über Richtungswechsel, ne, und durch diese Sachen, wo der Hund die Konzentration anders auf uns lenken muss, ihn dazu zu bewegen, sich mehr auf uns zu konzentrieren und im ersten, was sowieso am allerwichtigsten ist, ist, dass wir das Spannendste beim Spaziergang sein müssen für unseren Hund. Wir sind die Party und wenn wir nicht am Handy hängen und wenn wir mental auch beim Hund sind und gucken, was macht der gerade, dann kann auch diese Bindung entstehen, dann kann sich der Hund auch viel besser an uns orientieren. Das ist ja wie wenn ich mit dem Kind zwei Freundinnen ein Kind dabei haben und spazieren gehen und die Mütter unterhalten sich die ganze Zeit über, keine Ahnung, Shopping und das Kind läuft halt die ganze Zeit nebenher und irgendwann wird es dem langweilig und dann rennt es halt irgendwo hin und macht irgendeinen Blödsinn. So, dann schreien sie wieder alle rum, da kommst du her, was ist los? Aber wenn die mit dem Kind sich ein bisschen unterhalten und so ein bisschen das Kind mit einbeziehen, dann besteht die Gefahr gar nicht. Und so ist es ja mit dem Hund im Grunde auch. Ne? Der Hund ist an unserer Seite. Gassi gehen ist für den die geilste Zeit des Tages, sagt der, endlich gehen wir mal raus, ich habe jetzt lang genug gewartet. Und dann hängst du da am Handy rum und machst irgendeinen Blödsinn und ja, dann fängt er an zu ziehen und orientiert sich halt anderweitig. So, das ist so immer so das Grundproblem. Und wenn man das mal verstanden hat, kann man da halt super drauf aufbauen.
Das ist ziemlich cool. Wir haben jetzt so eine kleine Trainingseinheit mit Jochen Bendel gemacht, ne? Und auch,
ja, ist doch so.
Und auch eine kleine Aufklärung. Ja, also Leinenruck ist wirklich einfach schon hinterher. Mittlerweile gibt es andere Methoden und es ist auch viel harmonischer für einen selber. Ja, ich glaube, man ist ja eigentlich mit dem Hund als Partner unterwegs und möchte nicht irgendwie Strafen ausüben oder Druck ausüben, sondern partnerschaftlich umgehen. So ist ja heute eigentlich unsere Einstellung dazu. Ne? Das würde ich jetzt einfach mal so sehen.
Ich muss dazu noch sagen zum Thema Strafe, ne? Also ich glaube schon, dass wir dieses Wort Strafe ja oft immer nur im Zusammenhang natürlich mit Schmerzen sehen und negativ sehen, ne? Aber wenn wir mal ganz wenn wir mal das jetzt zum Beispiel mal ganz genau betrachten, bestrafen wir den Hund ja auch, wenn wir ihm zum Beispiel keine Aufmerksamkeit schenken. Ne? Das ist ja auch eine Art von Strafe. Also wenn wir zum Beispiel anspringen und so, wenn wir dann anfangen, den Hund zu ignorieren und so, er bekommt keine Aufmerksamkeit oder beim Betteln oder so, ist ja auch so am Tisch zum Beispiel. Ne? Und man ignoriert den Hund, das ist ja auch so eine Art von Strafe. Also das heißt, eine negative Bestrafung in Form, dass man dem Hund was wegnimmt, nämlich die Aufmerksamkeit. Und das finde ich auch in Ordnung. Und ich glaube auch, dass mal, wenn man, es geht immer um dieses Lenken und Leiten, ja, also das heißt einem Hund schon auch, der Hund braucht Leitplanken, um sich zurechtzufinden in unserer Welt, wie bei einem Kind auch, das braucht ein, das ist erwünscht und das ist nicht erwünscht, hey. Aber es gibt so einen schönen Spruch, den ich in meiner Ausbildung gelernt habe, von meiner Ausbilderin, von Rita Kampmann, die immer gesagt hat, nach jedem Nein ein Fein. Und das ist wirklich so dieses Thema, dass wir das immer vergessen, wenn wir sagen, nee, hör auf, lass das. Dass wenn der Hund dann das gewünschte Verhalten zeigt, eben nicht mehr hochspringt oder nicht mehr bettelt, dass man sagt, super, machst du das, toll. Und dann kann der Hund das lernen. Dann hat er erstmal überhaupt die Möglichkeit zu wissen, ach so, das soll ich machen. Ich soll mich ruhig hinsetzen. Ah, ich soll auf dem Boden bleiben. Ah ja, cool, dann mache ich das. Da bekomme ich eine Belohnung, ein gutes Wort. Aber die meisten Leute vergessen das. Wir vergessen es halt immer so. Ne? Wir sind immer dieser Nein-Schleife. Nein, lass das. Nein, nein, nein. Und niemand ist ja super, machst du das. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Hilfestellung auch von mir, was ich immer versuche, den Leuten zu sagen. Immer auch dieses Bestätigen, wenn der Hund mal auch einfach nichts macht, blöd da sitzt und ruhig da liegt, mal sagen, ja super, toll, ah, dann checkt er, ja schön, gut, da bekomme ich ein Feedback und nicht immer nur in dieser Nein-Schleife sein, wie diese Mamas auf dem Kinderspielplatz, nein, nein,
absolut, nein. Aber wir müssen jetzt ein bisschen von dem Klischee wegkommen.
Ja, von diesem Nein, ich kann auch Väter sind ja genauso, nicht nur, ne, aber es ist natürlich, ich will da niemand diskriminieren, Gottes Willen, aber das ist schon oft so, ne, man hängt einfach lieber schneller im Nein als im Ja und das ist, was ich auch lernen musste, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, was ja die Fachleute, sag ich mal, so als positive Bestärkung beschreiben, ne? Und was man ja in der Verhaltensforschung mit Kindern, in der Erziehung heute auch weiß, so funktioniert ja auch Pädagogik. Es funktioniert halt besser über ein super toll machst du das, anstatt über ein lass das, sonst gibt's ein paar auf die Klappe. Ne? So, ist ja so.
Absolut, absolut, ja. Positive Reinforcement ist so ein absoluter das Ding und das ist in der Hundeerziehung ganz genauso. Ich denke, das kann man wirklich gut vergleichen. Ja, jetzt sind wir schon ganz viel auf das Thema Bindung eingegangen. Jetzt habe ich natürlich quasi den Anknüpfungspunkt, dass du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben und du hast nicht nur einmal eine Sendung gemacht, du machst ja immer noch weiter und machst ja auch noch jetzt viele andere Dinge, die in der ähnlichen Richtung gehen. Aber das letzte Ergebnis ist ja jetzt ein zweites Buch und das hat einen Titel, der auch ein bisschen geheimnisvoll ist, weil er heißt nämlich Das Geheimnis der Spiegelung. Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, wie jetzt so dieser Punkt, das ist ja jetzt ein bisschen weg von Bindung, da geht's jetzt um was anderes. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist eigentlich noch viel, ja, das ist eigentlich noch viel geiler, das Spiegelungsthema als das Bindungsthema, finde ich, weil es was ganz Faszinierendes ist, was auch die Verhaltensforscher auch in der menschlichen Beziehung übrigens schon seit jeher fasziniert. Also ich muss sagen, als ich meine Hundetrainerausbildung gemacht habe, ne, da hat mich meine Mentorin Rita Kampmann, die auch in meinem Buch zu Wort kommt, das Geheimnis der Spiegelung, auf dieses Spiegelungsphänomen überhaupt erstmal aufmerksam gemacht, ne? Weil irgendwann während der Ausbildung, du verbringst ja sehr viel Zeit auf dem Hundeplatz, jeden Tag mehrere Stunden, hat sie zu uns gesagt, merkt ihr nicht, dass die gleichen Typ Mensch oft ähnliche Hunde haben und die dann auch immer ähnliche Probleme haben? Ist euch das schon mal aufgefallen? Und ich so, stimmt, irgendwie merkst du das plötzlich. Ne? Bei uns in der Hundeschule laufen 500 Hunde die Woche ungefähr durch. Wir haben zwei große Plätze, viele, viele Stunden, 16 Trainer. Also wir haben schon richtig viel Volumen da. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass der gleiche Typ Mensch oft ähnliche Hunde hat und die haben oft ähnliche Probleme. Und trotzdem ist ja jeder Mensch einzigartig und individuell. Aber trotzdem habe ich so festgestellt, tauchen so fünf Typen, sag ich mal, Hunde, Haltertypen sehr, sehr häufig auf, sind diese Harmonieleute, die so harmoniesüchtig sind, die können ganz schwer mal Nein sagen bei ihrem Hund, ja, ganz, also die haben eher das Problem, oh Gott, hoffentlich versaue ich mir die Beziehung nicht, wenn ich jetzt streng bin mit dem oder so, ja. Dann gibt's so diese Gewohnheitsmenschen, die grundsätzlich immer so das Gleiche auch immer machen. Dann Leute, die sind so sehr erfolgsgetrieben, sehr hektisch, immer viel Stress, die kommen immer zu spät zur Stunde und so, ach, ich musste noch kurz, haben keinen Parkplatz gefunden, so, ne, die sind immer, die haben Hunde, die oft ganz schwer sich konzentrieren können, ganz Schwierigkeiten haben, oft mal auch runterzufahren, die Hunde selber wie die Menschen. Und dann gibt's noch so unsichere Leute, die unsicher, sehr unsicher sind, der ängstlich. Und dann gibt's noch eine Gruppe, die taucht auch immer mal wieder auf, das sind so Altruisten, also die so ein, fast wie so ein Helfersyndrom haben, ja. Die sagen, ich muss jetzt da unbedingt, nee, ich habe den aufgenommen, der hat mich so, nee, ich konnte da nicht nein sagen und so. Und das sind diese jungen Leute. Das kann ja kein Zufall sein. Zum Beispiel sagen wir mal, dass ganz viele junge Mamis oder junge Papis, um es mal zu sagen, wenn die Kids dann in die Kita kommen, sich plötzlich einen Border Collie zulegen, damit ein Hütehund rumlaufen. Ne? Ich sage immer so, die Latte Macchiato-Mamis mit dem Kinderwagen, Border Collie läuft da nebenher. Das ist so typisch. Oder aber auch so gestriegelte Manager mit einem silbergrauen SUV und da steigt dann meistens ein Weimaraner oder ein Madja-Wischler raus. Ja? Das gibt es ja, es ist ja kein Zufall. Das hat ja einen Grund. Und der Grund ist, und jetzt kommt dieses Geheimnis der Spiegelung, dass wir ähnlich wie beim Menschen unseren Partnerhund nach verschiedenen Kriterien aussuchen. Nicht nur nach der Optik, also dass wir sagen, ne, das Aussehen muss auch stimmen, sondern danach, was unsere inneren Sehnsüchte stillt. Ne? Also etwas ausgleicht, das uns vielleicht fehlt oder uns Gleiches zurückgibt. Also
Ich wollte gerade sagen, du kannst natürlich das Extrem auch eigentlich haben. Das ist ja beim Partnersuche genauso. Ne? Ich suche mir jemanden, der genau das hat oder mitbringt, was ich nicht habe oder andersrum. Genau. Ne?
Es gibt quasi diese Spiegelung in die eine Richtung und in die andere Richtung. Ne? Also es gibt diese Gleich-Gleich-Spiegelung und es gibt dieses Spiegelverkehrt. Und das ist total spannend, weil die Theorie ist folgendermaßen. Also es gibt zwei Sachen, der Phänotyp, also die Optik eines Hundes. Das ist quasi der Trigger. Das ist der Trigger, der sagt, wow, finde ich cool. Und die Rasse, also der Charakter des Hundes, darüber läuft dann am Ende die Spiegelung. Also soll ich dir mal ein Beispiel erzählen zum Beispiel? Also es gibt so eine Frau mit einem Hund, der für sie Grenzen setzt. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hatte einen Hund und von diesem Hund hat sie sich gewünscht, dass dieser Hund für sie die Grenzen setzt. Also sie hat sich einen großen Dobermann geholt. Und sie war eine Frau, die, ich muss sagen, eigentlich tief in ihrer Seele sehr, sehr unsicher war und sehr verletzlich war, nach außen hin das aber gar nicht ausgestrahlt hat. Sie war sehr, sehr streng. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, hat sie mir gesagt, Jochen, ich wünsche mir, dass du meinem Hund, nennen wir den jetzt mal den Klaus, dass du dem Klaus mal Ordnung beibringst. Und dann habe ich mir gedacht, oh, Ordnung soll ich ihm beibringen? Ja, wie soll das gehen? Ja, wenn du es nicht mal selber als Mensch schaffst, das geht natürlich nicht gut. Ne? Wenn ich als unsicherer Mensch oder sage ich mal als Mensch, der er unsicher, ängstlich agierend ist, mir einen Hund aussuche, die Spiegelung, der für mich das übernimmt, der für mich die Grenzen setzt, dann bringt das einfach Probleme mit sich, weil wir ja als Partner für unseren Hund das verantwortungsvoll übernehmen müssen, eigentlich dieses Grenzen setzen. Ne? Und im Grunde bietet dann der Hund in der Therapie, sage ich mal, mit dem Mensch zusammen, wenn die dann zu mir kommen, dem Menschen die Möglichkeit, selbst für sich zu lernen, Grenzen zu setzen, indem ich das dem Hund auch beibringen kann. Weißt du, das ist, so funktioniert dieses Geheimnis der Spiegelung. Also der Hund gibt uns die Möglichkeit dazu. Also ich bin ein unsicherer Mensch, ich muss mit meinem Hund jetzt aber im Coaching anders umgehen. Das heißt, ich muss ihm diese Grenzen zeigen, ich muss ihm Schutz und Sicherheit bieten, ich muss sagen, ich übernehme in dieser Situation, du musst nicht managen. Ne? Ich muss ihn, sag ich mal, jetzt mal ins Detail zu gehen. Wir gehen spazieren, der Hund war allein aggressiv, ist immer vorgegangen, wenn er fremde Leute gesehen hat, wenn er Hunde gesehen hat. Und dann lernst du jetzt plötzlich vorausschauend zu sein, beim Hund zu sein, wenn jemand kommt, den Hund schon auf die abgewandte geschützte Seite zu nehmen, einen Bogen zu gehen, mit dem zu laufen, zu sagen, ich mache das, ich bin hier, ruhig zu bleiben, einatmen, ausatmen, die Führung zu übernehmen, dass der Hund das spürt. Und in diesem Moment, wo du das dem Hund beibringst, weil anders wird er es ja nicht lernen, lernst du auch für dich, das zu tun. Und so ist im Grunde der Hund unser bester Therapeut. Ich habe das erlebt am eigenen Leib, weil mich bringt der Gizmo als ich bin so ein hektischer, ungeduldiger Typ. Und ich habe mir einen Hund ausgesucht, der total das Gegenteil ist. Das ist ein Mops. Ja? Den kannst du nicht. Der ist immer 10 Meter hinter mir. Das ist ein Lahmarsch. Ja? Der hat sein eigenes Tempo. Der hat auch, ja, der ist wie eine Katze.
Der hat auch seine eigene Vorstellung davon, was er jetzt machen will und was ihm jetzt gerade nicht taugt.
Ja, das ist ein Stück. So, So, wenn er nicht will, will er nicht. Und ich weiß noch, ich hatte mein Schlüsselerlebnis mit ihm. Ich muss zum Bahnhof, wir müssen beide zum Zug. Ich bin morgens nochmal mit ihm los. Ich war schon spät dran. Er sollte sein Geschäft verrichten und es macht er immer ruckzuck. Also geht er raus, dann zack. Und dieses Mal hat er nicht gemacht. So. Und ich habe gesagt, Gizmo, ich muss los, wir müssen los, jetzt Beeilung. Und der hat sich Zeit gelassen und ich habe gelernt, in meinen Om zu kommen bei ihm. Und in dem Moment, wo ich in meinem Om war, hat er auch gekackt, sage ich mal auf gut Deutsch. Diese Spiegelung hat wieder funktioniert, Stimmungsübertragung, ich bin ruhig geworden, er ist ruhig geworden, er konnte sich dann lösen, ne? Diese ganze Hektik aus mir war dann raus. Und ich habe im Grunde gelernt, ach Mensch, ja stimmt ja auch, was soll ich mir jetzt hier so einen Stress machen? Guck mal, der Gizmo kann jetzt eh gerade nicht, ich muss ruhig bleiben, entspannt bleiben. So, und so habe ich für mich wieder auch ein bisschen was gelernt. Und das ist eigentlich dieses Fazit, was bin ich für ein Mensch und wie kann das Zusammenleben mit meinem Hund, dieses Zusammenleben, mein Leben auch beeinflussen positiv. Also Leben ist Wachstum und ich möchte einfach, dass Menschen genau bei sich hinschauen und ihren Hund als Life-Coach im Grunde dankbar annehmen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Also ein Partner, der uns dabei hilft, uns weiterzuentwickeln. Das ist ja eigentlich, wenn wir das mal auf eine menschliche Beziehung ummünzen, ne? Und wir suchen wissenschaftlich gesehen Hunde ja ähnlich aus wie in menschlichen Beziehungen. Uns leiten die gleichen inneren, Instinkte und auch die inneren biochemischen Abläufe, auch im Gehirn, die gleichen Sachen gehen da ab. Wir haben aber da einen viel besseren Partner, nämlich einen Partner, der uns stetig hilft, uns selbst weiterzuentwickeln. Mit uns zusammen macht er das und das ist super. Nimmt nicht mal Geld dafür, gibt nur noch Liebe und ist einfach für uns da und davon handelt dieses Buch. Und wie ich das für mich persönlich nutzen kann, was ich für Erfahrungen daraus nehmen kann, wie ich diese Spiegelung erkenne und wie ich mit meinem Hund quasi noch besser da ein Team werde.
Ja, das stimmt. Das ist, ein bisschen kann ich dir da recht geben. Ich habe ja erst gedacht, mit Spiegelung, hoffentlich meint er jetzt nicht die, wenn der Hund so aussieht wie das Herrchen oder andersrum. Ne? Da gibt es ja auch immer diese visuellen.
Es gibt diese Bücher, ne? Ja, das habe ich auch wissenschaftlich untersucht, falls dich interessiert, ist total spannend. Es gibt ja diesen uralten Spruch, wie der Herr so Scher oder in Norddeutschland sagt man, wie die Frau so ihr Wauwau, weil sich Mensch und Hund natürlich auch optisch annähern können. Die Frage ist immer so ein bisschen, was war da zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und man hat es wissenschaftlich rausgefunden. Da gibt es Forschungsstudien dazu. Also die sind wissenschaftlich exakt gemacht worden mit 1500 Hundepaaren, Mensch-Hund. Und man hat rausgestellt, das funktioniert nur dann meistens richtig gut bei Rassehunden. Und das hat folgenden Grund. Und zwar Leute, die sich einen Rassehund aussuchen, die suchen sich ja kommen ja quasi mit einem Welpen, fangen die an. Ne? Aber die suchen sich den Hund natürlich schon so aus als Bild, wenn er erwachsen ist. So haben die den Hund schon vor sich. Und da suchen die auch Phänotyp, der Trigger, suchen die sich was Gleiches. Die sagen, ach ja, ich bin auch so scharfkantig geschnitten, geometrisch, ja. Und dann haben die auch plötzlich, keine Ahnung, oder langhaarig sind die und immer flattern, haben die einen Afghan, sag ich jetzt mal, ne? So. Und oder sie sind irgendwie so ganz gemütliche Leute und haben eine englische Bulldogge. Ne? Und so gibt's halt diese Passung dann, diese optische Passung. Und das ist aber meistens nur bei Rassehunden und das ist auch nicht so, dass der Hund von Anfang an schon so aussieht, sondern diese Passung entsteht dann erst, wenn der Hund erwachsen wird. Und dann nimmt der Hund quasi das gleiche Aussehen an seines Menschen.
Aber das ist nicht...
Die Menschen passen sich nicht dem Hund an, sondern der Hund passt sich dann durchs... Ne, irgendwann.
Genau, schon. Aber sie haben natürlich schon, also die Auswahl ist quasi schon nach ein bisschen nach dem späteren Phänotyp gefallen.
Ja, klar. Genau. Ja, weil das ist ja quasi der Trigger und die sagen, dann sucht man sich eben was Ähnliches. Das sind die Leute, die sich was Ähnliches holen, ja.
Wobei das eben eher eine optische Geschichte ist als eine innere Geschichte.
Ja.
Genau,
du... Nicht Charakter.
Dein Buch genau, zielt eher optisch, auf genau. die die Verhaltensattribute. Ja.
Klar, weil das ist ja auch immer wichtig. Guck mal, wenn ich mir einen Hund aussuche, das hat ja einen Grund und zwar der innere Grund oder sag ich mal dieses Unbewusste in uns ist ja immer diese Thematik, mit einem Hund musst du ja aus deiner Komfortzone raus. Das ist ja schon mal das Thema. Ne? Also wenn ich mich entscheide, einen Hund in mein Leben zu holen, Corona jetzt zum Beispiel, ne? Du willst ja eigentlich nur aus deiner Komfortzone raus. So, jetzt ist die Frage, du holst dir was dir optisch gefällt, das ist der Trigger. Weißt aber gar nicht, was für eine Genetik da drin ist. Vielleicht spürst du das, vielleicht liest du auch was, liest du im Internet so Beschreibungen wie stolz, familienfreundlich, gewitzt. Ja? Das triggert dich auch noch zusätzlich. Ja? Und Du hast diese innere Sehnsucht, dir einen Hund zu holen, der diese ganzen Attribute nicht nur optisch bei dir auslöst, Kindchenschema, windschnittig, elegant, luxuriös, ja, sondern auch charakterlich. Und wenn das dann zu dir ins Leben kommt, musst du natürlich mit diesem Hund deine Komfortzone verlassen. Und wenn du das machst, ist ja schön und gut, aber viele machen es nicht. Ne? Die sind, haben den Hund zu sich geholt, weil sie ihnen langweilig war oder? Und weil sie irgendjemanden gebraucht haben als Seelentröster, weil sie so alleine waren, im Lockdown zum Beispiel. Und dann sagt der Hund aber so, jetzt will ich aber 5-mal die Woche beschäftigt werden, jetzt müssen wir was unternehmen, ich will Nasenarbeit machen, Mantrailing, ach, Obedience wäre ganz schön, lass uns doch irgendwie mal sowas machen, Flyball zum Beispiel. Und dann sagen die Leute, hä, was soll ich mit dir machen? Ich mache doch nichts, ich habe gar keine Zeit. Und dann beginnt die Beziehung zu kriseln. Dann plötzlich stimmt alles nicht mehr und dann geht man zum Therapeuten oder als Mensch geht man zum Therapeuten in der Partnerschaft, wenn das so ist, oder zum Hundetrainer mit seinem Hund. Und so, dann muss ein bisschen auch wieder gucken, wo kann ich ansetzen.
Das hoffen wir dann mal, dass das alle tun, die Probleme haben und wirklich nicht den nächsten Schritt gehen und den Hund wieder abgeben. Ne? Weil ja, das ist.
Tierheime sind ja leider voll gerade, ne? Das ist ja
genau,
traurig.
Das ist ja auch jetzt gerade kein so schönes Thema, aber vielleicht macht unser kleiner Podcast ja auch jetzt wieder Mut all denen, die das ein oder andere Problemchen haben, sich damit auseinanderzusetzen und eben doch mal mit einem Hundetraining oder auch mit dem Lesen von Büchern sich ein bisschen fit zu machen. Ich jedenfalls habe mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben damals und auch deine Entwicklung als Hundetrainer mitzubekommen, das verfolge ich natürlich auch.
Freut mich auch voll. Ja, weil ich weiß, wie das damals so, ich war so in meinen Anfängen und du warst auch leicht überfordert am Anfang. Aber das ist ja auch normal, weißt du, ich glaube, das ist ja auch, jeder von uns hat ja auch schon mal eine Phase gehabt, wo man nicht weiter gewusst hat. Oder jeder hat ja auch schon mal eine Phase gehabt mit seinem Hund, wo er sagt, boah, der geht mir gerade so auf den Sack, ganz ehrlich, ja. Und ich glaube, dieser Blick auf einen selber lohnt ja dann auch zu sagen, warum triggert mich das jetzt gerade so, warum komme ich damit nicht klar? Ne? Und dann dieses auch mal über sich selbst quasi zu arbeiten und dem Hund dadurch auch ein Gefühl zu geben, wo er dann auch reagieren kann und sich auch verändern kann, das ist ganz wichtig. Ich habe in meinem Buch mit Iris Schöberl, sie ist eine Verhaltensforscherin, eine große Buchautorin auch und sie hält viele Seminare im deutschsprachigen Raum gesprochen, eine Psychologin, die hat auch gesagt, ich glaube, wenn mein Hund irgendwie, ja, für mich nicht mehr, ne, wenn ich merke, ich komme nicht mehr an den ran oder es ist irgendwie schwierig. Man hat ganz oft das Problem, dass die Menschen den Charakter ihres Hundes ganz schwer akzeptieren können. Auch, dass sie sagen, ich komme mit dem, der will immer jagen und der ist immer so forsch oder der dreht zu schnell hoch oder er ist so unsicher und so ängstlich. Und man schämt sich fast dafür, ja. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, das zu akzeptieren und zu sagen, ja, du bist halt einfach nur mal so. Ich habe dich an meiner Seite, that's it, ja. Ab diesem Moment hat der Hund überhaupt erst eine Chance, sich verändern zu können. Und dann beginnen schon kleine Schritte, ohne dass wir überhaupt was tun, nur weil wir uns gedanklich einfach damit abgefunden haben und den Hund so lieben, wie er ist und zu sagen, okay, wir arbeiten dran, ich gucke auf mich und schaue, was wir machen können, aber ich liebe dich trotzdem und das ist für den Hund auch, das fühlt der, ein ganz starker Moment, wo er von alleine schon mal einen großen Schritt in die andere Richtung geht. Ohne dass wir überhaupt erstmal mit Training angefangen haben.
Absolut, absolut. Also ich kann das auch nur aus meinen Erfahrungen bestätigen. Na klar, also das ist hier mittlerweile ein ganz anderes Zuhause, als das noch vor fünf Jahren war oder vor fünf, fast schon sechs.
Du weißt, damals saß sie auf der Couch, hat alle angestarrt und wenn du ihr zu nahe gekommen, hat sie mal kurz gesagt, Abstand, ich brauche Abstand bitte. Und das hat sie. Ja, das hat sie trotzdem toll gemacht, ne? Sie ist ja nicht ausgeflippt oder so oder ist wirklich durchgedreht. Sie hat einfach nur ihre Distanz eingefordert, ja, und hat gesagt, du, ich bin noch nicht so weit, bleib mal ein bisschen auf Abstand, ist mir gerade alles auch too much, weil draußen war sie ja auch immer ganz anders, ne? Da hatte sie diese Möglichkeit, sich auszurennen und einfach sich Raum zu schaffen, ihre Individualdistanz zu vergrößern und es war ihr drin nicht möglich. Sie war drin viel unsicherer als draußen und das war immer so ein Zeichen, dass man gesagt hat, ja, das kriegt die hin, das wird irgendwie toll und du warst einfach immer nur total verständnisvoll, aber hast auch gesagt, ich akzeptiere diese Unsicherheit, aber ich arbeite trotzdem dran und das ist, glaube ich, das Tolle, ne? Gerade bei unsicheren Hunden,
absolut.
Das zu akzeptieren, aber ja. Trotzdem dran zu arbeiten.
Das nicht einfach hinzunehmen und wir haben total viel geändert, also das ist echt, es macht richtig Spaß, wir müssen uns mal wieder treffen.
Was war für Ja, was war für dich so der wichtigste Schritt eigentlich, oder wo hast du das gemerkt? Wo war für dich der größte Move bei ihr, wo sich wirklich noch mal was gedreht hat?
Also tatsächlich, sie hat unheimlich viel von anderen gelernt und das war eigentlich eher so, dass wirklich ihr hat es immer gut getan, dass wir mit vielen anderen unterwegs waren und sie gesehen hat, wie die agiert haben. Und ja, letztendlich eine gewisse Gelassenheit und zu sagen, ich weiß genau, wenn irgendjemand Fremdes kommt, das ist heute immer noch so, dann muss ich halt erstmal zu ihr hin. Dann ist nicht, ich begrüße die Leute, sondern die kommen rein, ich bin beim Hund und sie weiß, ich stehe vor ihr. Ja? Und das sind halt Dinge, die muss man dann einfach machen. Und dann funktioniert's.
Das ist halt gut, dass sie dir das Management auch überlässt. Ne? Sie ist halt einfach da eher so jemand, die sagt, du, mach du das bitte. Ja, ich möchte, dass du das für mich entscheidest. Und wenn du sagst, alles okay, dann ist für mich auch alles okay. Und das ist ja auch akzeptabel. Weißt du, das braucht sie einfach. Braucht das einfach. Und wenn du jetzt sagen, wenn Menschen, ich glaube, das ist ja oft so, wenn wir dann sagen, nee, die muss da durch und der soll sich nicht so anstellen, was soll das hier? Das ist nicht so doll, weil, nee, soll sich nicht so anstellen. Wenn der Hund uns das signalisiert, regel du das für mich, dann, das ist immer die beste Option. Und wir zeigen dadurch einfach ja auch, sag ich mal, Packleader-Qualities, ja, einfach Führungsqualitäten zu sagen, ja, die eben das nicht machen wollen, für die machen wir das. Das ist einfach schön.
Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Jochen. Genau das, wir machen das für die und wir sind, glaube ich, alle damit glücklich. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für den Einblick in so deine aktuelle Lebenswelt mit und für Hunde und ich hoffe, dass wir uns noch öfter wieder begegnen.
Ja, freue ich mich auch. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.